Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Die Nicoline hat es eben schon gesagt, der Frühling ist da. Endlich. Letzte Woche hat man das so richtig gemerkt, finde ich. Die Tage werden nach und nach schöner. Gestern war die Sonne auch mal richtig schön draußen, zumindest vormittags. Nachmittags ist sie dann wieder verschwunden, leider. Aber wir hoffen, das wird jetzt immer mehr. Bei uns im Vorgarten blühen die Osterglocken. Und gestern bin ich an ein paar Zierkirschen vorbeigegangen, die in voller Blüte standen. Das war richtig herrlich. Der Frühling kommt mit einer unglaublichen Schönheit und Wärme. Die Welt erwacht aus dem Winterschlaf, heißt es immer. Und zumindest in mir weckt das ziemlich wohlige Gefühle. Aber wenn der Frühling kommt, bedeutet das für mich, bei mir zu Hause auch immer, Arbeit. Der eine oder andere weiß ja, vor 2 Jahren haben Georgina und ich zu Hause ein paar Beete angelegt. Und wir sind noch nicht so konsequent, dass wir diese Beete das ganze Jahr über bepflanzen. Über den Winter liegen die dann brach. Und wenn es dann Frühling wird, dann heißt es ranklotzen. Die alten Pflanzen müssen raus, Unkraut muss entfernt werden, Erde umgegraben und aufgelockert, Kompost einarbeiten. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was alles genau gemacht werden muss. Ich kriege immer nur irgendwann zu hören, Schatz, das muss gemacht werden, und dann mache ich's. Also ich bin da eher das ausführende Organ. Und ich muss sagen, nach dieser einen Woche, wo ich ein bisschen was im Garten mal wieder getan habe, habe ich schon richtig Muskelkater. Aber in wenigen Wochen, ich bin da zuversichtlich, wird sich mein Körper wieder an die Arbeit gewöhnt haben und dann geht das Ganze auch schmerzfrei. Zumindest solange ich alles richtig mache und mir den Spaten nicht in den Fuß hau. Neben der körperlichen Arbeit fällt auch immer etwas an, was mich total fasziniert. Ich habe euch das Bild mitgebracht. Wir ziehen Pflanzen vor. Das ist bei uns im Keller momentan. Tomaten, Zwiebeln, rote Beete, Bohnen, Zucchini kommt noch mit dazu. Alles, was wir im Sommer oder Herbst ernten wollen, wird vorgezogen, damit wir später schön starke Pflanzen haben. Und dafür braucht es nichts weiter, als dass ich so ein kleines Samenkorn in diese Erde reinlege, ein bisschen Erde drauf mache manchmal und warte. Wasser, Licht und warten. Und noch nicht mal lange warten. Diese Pflanzen, die ihr hier seht, die haben wir letzten Sonntagnachmittag eingesät. Und schon so groß sind die. Das Bild ist heute Morgen entstanden. Schon nach 2 Tagen, also da hinten diese ganz vielen, das ist die rote Beete. Die waren schon nach 2 Tagen draußen. Ich finde das immer unglaublich faszinierend. Es dauert jetzt noch ein paar Wochen oder Monate und dann werden wir sehen, was wir daraus ernten können. Damit ihr eine kleine Vorstellung davon kriegt, was möglich ist, habe ich euch noch ein Bild von einer kleinen Ernte mitgebracht. Da ist die Ernte gering ausgefallen und Zucchini-Pflanzen waren noch nicht so da und sowas. Und trotzdem war es schon ziemlich viel. Und wir haben wirklich nur kleine Beete. Also ich finde das wahnsinnig faszinierend. Und ich denke, nach dieser Einführung wisst ihr, worum es heute gehen wird in der Predigt. Es geht um Saat und Ernte. Ein biblisches Prinzip, das euch wahrscheinlich wohl vertraut ist, das man sich aber trotzdem immer wieder vor Augen halten sollte. Wahrscheinlich hast du darüber auch schon häufig Predigten gehört, aber vielleicht entdeckst du ja auch heute einen Aspekt, den du so noch nicht gehört hast bei mir, oder zumindest einen, der vielleicht in Vergessenheit geraten ist. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß. Der Bibeltext, den ich heute mitgebracht habe, dürfte euch vor allem zu diesem Thema auch bekannt sein. Der steht im 2. Korintherbrief im 9. Kapitel, da in den Versen 6 bis 11. Denkt daran, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Aber wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Jeder gebe so viel, wie er sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang. Gott liebt fröhliche Geber. Und er hat die Macht, alle Gaben über euch auszuschütten, so dass ihr nicht nur jederzeit genug für euch selbst habt, sondern auch noch anderen reichlich Gutes tun könnt. So steht es auch geschrieben. Er hat den Armen reichlich gegeben, seine Gerechtigkeit besteht ewig. Gott, der dem Sämann Samen und Brot gibt, der wird auch euch Saatgut geben und es aufgehen lassen, damit die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigebig sein könnt, was durch uns wieder zum Dank an Gott führt. Ich kenne einige Passagen in der Bibel, die sich mir überhaupt nicht erschließen wollen. Die hier gehört nicht dazu, die finde ich recht einfach. Du musst dein Saatgut aussäen. Und wenn du wenig säst, wirst du wenig ernten. Wenn du viel säst, wirst du viel ernten. Jetzt ist es aber so, dass wir Menschen von Natur aus ja eher egoistisch veranlagt sind. Das ist ein Phänomen, das ich vor allem bei meinen Kindern gesehen habe und auch im Kindergarten immer wieder. Und jeder, der irgendwie mal was mit Kindern zu tun hatte, der wird mir recht geben. Im Leben eines Kindes kommt irgendwann diese Phase, da ist alles meins. Papa baut ein Regal auf. Das Werkzeug ist natürlich meins. Ist egal, ob der Papa den Schraubenzieher braucht. Mama macht sich noch was zu essen. Das schmeckt mir nicht. Egal, das ist meins. Ich will das haben. Meine Schwester hat das Kuscheltier gefunden, das ich vor 2 Jahren verloren habe. Es war mir da egal, die ganzen 2 Jahre war es mir egal, aber die darf das nicht haben. Das ist meins. Das ist die Phase, wo ich mir jedes Mal denke, boah, Kind, wenn du dich jetzt nicht änderst, ne, und mit 25 noch so bist, dann kriegst du echt Probleme. Aber zum Glück erkennen die Kinder irgendwann, dass die Erfolgsrate mit diesem Egoismus nicht besonders hoch ist und sie fangen dann auch mal an zu teilen. Zunächst widerwillig, aber sie machen's. Der zweite Grund, warum wir oft nicht gerne von dem abgeben, was wir haben, ist Angst. Angst davor, Mangel zu erleben. Die Angst vor dem Mangel ist allgegenwärtig. Gerade mit der momentanen Inflationsrate hört man ja überall die Stimmen, das Geld reicht einfach nicht mehr, es ist alles so teuer geworden. Und ich kann es verstehen. Ich habe den Gedanken auch schon gehabt und habe ihn immer wieder. Und allein dieser Gedanke, es könnte nicht ausreichen, hat Konsequenzen unbewusst in meinem Handeln. Ich habe mich dabei erwischt, wie ich beim Bäcker auf einmal weniger Trinkgeld gegeben habe als sonst, ohne dass ich es mir vorgenommen habe. Es ist einfach passiert. Einfach nur, weil dieser Gedanke unbewusste Konsequenzen hat. Und ich habe mir dann mal vergegenwärtigt, wie viel ich wirklich habe. Ich habe mir angeschaut, was ich alles besitze, wie gesegnet ich eigentlich bin. Und dabei hat mir auch eine Homepage geholfen, die ich euch kurz zeigen möchte. How Rich Am I heißt die. Da kann man sein Einkommen, sein Jahreseinkommen angeben und dann sich mal anschauen, wie reich man eigentlich im Vergleich zur Restbevölkerung ist. Wenn man 1.000 Euro im Monat verdient, dann gehört man immer noch zu den reichsten, was ist das, 12% der Erde. Man hat dann immer noch das 6-fache des durchschnittlichen Einkommens auf der Welt. Wenn man 1.500 Euro verdient im Monat, gehört man schon zu den reichsten 7% der Welt. Also es ist tatsächlich Wahnsinn. Und das hat mir nochmal vor Augen geführt, Allein dadurch, dass du hier in Deutschland lebst, allein dadurch, dass ich hier in Deutschland lebe, bin ich absolut gesegnet und bin absolut reich. Ich bin so sehr gesegnet, dass ich mehr als genug zu geben habe. Das muss noch nicht mal das Geld sein. Das kann alles Mögliche sein, auch immaterielle Dinge. Du hast Zeit, du hast Wissen und Erfahrung, du kannst Gesellschaft leisten, Studenten zum Beispiel. Gott hat dir Gaben und Talente gegeben, die du einsetzen kannst. Du besitzt jede Menge Saatgut. Die Frage ist lediglich, wie du damit umgehst. Sein Saatgut hat jeder dabei. Und wir fangen dann an zu beten und bitten Gott darum, dass Dinge, die wir uns wünschen, geschehen. Herr, schenk mir Ernte. Herr, du siehst meinen Kontostand. Bitte schenk mir ein Finanzwunder. Herr, mach doch eine neue Tür in meinem Leben auf. Herr, ich bitte dich, lass doch die Gemeinde wachsen. Oft agieren wir doch so. Wir beten für die Ernte und setzen uns hin, warten und essen von unserem Saatgut. Essen von dem, was wir haben. Und ich denke mir dann immer, Gott muss da nur mit offenem Mund kopfschüttelnd daneben stehen. Und der denkt sich wahrscheinlich, Junge, was machst du da? Guck doch mal, was ich dir gegeben habe. Weißt du eigentlich, wie viel Potenzial da drin liegt? Weißt du, wie viel aus diesem Wenigen entstehen kann, wenn du nur richtig damit umgehst? Auch wenn das jetzt vielleicht vollkommen trivial klingt, aber Saat und Ernte funktioniert nicht automatisch. Du musst erst mal aussäen. In der Bibel sehen wir immer wieder anhand von diesem Prinzip von Saat und Ernte, dass wir nicht einfach nur erwarten können, dass Dinge von alleine passieren. Gott möchte, dass wir uns investieren. Er möchte, dass wir dazu bereit sind, mitzumachen. Das bedeutet ganz konkret, zum Beispiel, wenn du eine glückliche Ehe möchtest, dann kannst du natürlich da stehen und sagen, Herr, schenk mir eine glückliche Ehe. Mach doch mal, dass mein Partner sich ändert. Und die Kinder, die sind immer so anstrengend. Mensch, jetzt, also, mach doch mal. Gott! Du kannst dich aber auch aktiv in deine Ehe investieren, in deine Familie. Aber säen ist nicht immer gut. Genauso wie geben nicht immer gut ist. Manche Menschen sagen ja, geben ist immer gut, finanziell irgendwo helfen ist immer gut. Aber es stimmt nicht unbedingt. Säen ist nicht immer gut. Säen ist nur dann gut, wenn du auch guten Boden hast. Ich kann hier direkt vor mir etliche Samen ausstreuen. Mache ich jetzt nicht. Ich habe eben schon einen Hinweis bekommen, ich soll keine Schweinerei veranstalten. Ich kann hier etliche Samen ausstreuen und sagen, Gott, bitte lass Pflanzen wachsen. Gott, mach doch. Da wird Gott sagen, Junge, da ist Teppich, da wächst nichts. Säe doch mal in anständige Erde rein. Beim Säen ist es wichtig, immer darauf zu achten, was ist Gottes Plan eigentlich? Geben ist nicht immer gut, säen ist nicht immer gut, Gehorsam ist immer gut. Immer drauf zu gucken, was möchte Gott eigentlich? Deswegen ist auch nicht die Not der Ruf. Du brauchst dich nicht überall da, wo eine Not ist, investieren. Du musst darauf hören, was möchte Gott? Wo möchte Gott, dass du dich investierst? Er sieht alle Nöte, weltweit. Und er hat einen ganz genauen Plan davon, wo du dich mit deinen Ressourcen einbringen sollst. Als guter Verwalter von deinen Ressourcen gibst du nicht einfach überall dort, wo gerade etwas gebraucht ist, deine Ressourcen hin, sondern du gibst aus einem Auftrag heraus. Wenn du eine Not siehst, rufst du nach oben an und fragst mal den Chef, ob du dort was investieren sollst. Ganz platt gesagt, der Ukraine-Krieg ist furchtbar, er ist schrecklich. Und wir können jeden Tag dorthin spenden, wir können jeden Tag Klamotten sammeln. Aber vielleicht braucht Gott dich auch bei deinen Nachbarn, die gerade eine schwere Zeit haben und jemanden brauchen, der sie begleitet. Vielleicht braucht Gott dich an ganz anderer Stelle. Gehorsam ist immer gut. Drauf zu hören, was Gott vorhat, ist immer gut. Wenn du dann das richtige Feld gefunden hast, kannst du anfangen auszusäen. Hab getroffen. Du kannst dich ein bisschen investieren, dann wirst du auch ein bisschen was ernten. Oder du kannst viel investieren, dann sagt uns die Bibel, wirst du auch viel ernten. Damit kommen wir zum zweiten Punkt, die Ernte. Bei der Ernte gibt es auch ein ganz wichtiges Prinzip. Stell dir folgende Situation vor. Ich bin jetzt der Bauer und stehe an meinem Feld und sähe hier was aus. Und dann kommt die Iris vorbei und sagt, hallo Stefan, das ist ja schön, was machst du da? Und ich sage, Iris, weißt du, ich bete dafür, dass Gott mir eine tolle Maisernte schenkt. Und die Iris ist ganz begeistert. Die Iris fängt an, mit mir mitzubeten. Und irgendwann fragt sie, sag mal Stefan, wann hast denn du den Mais ausgesät? Mais? Nee, ich habe hier Sonnenblumenkerne. Warum Mais? Du erntest, was du säst. Im Galaterbrief macht Paulus das deutlich. Da schreibt er, meint nur nicht, ihr könntet euch über Gott lustig machen. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer sich nur auf sich selbst verlässt, den erwartet der ewige Tod. Wer sich aber durch den Geist Gottes führen lässt, der wird durch ihn ewiges Leben empfangen. Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Oft ist es so, dass wir genau dort die Wunder Gottes ernten wollen, wo wir Gott nicht reinschauen lassen. Weil wir uns für die Schwierigkeiten, die wir in den Bereichen haben, schämen. Wir beten für ein Finanzwunder, lassen uns von Gott aber nicht in die Finanzen reinreden. Wir beten für gesunde Ehen, aber das Thema Sexualität darf darin bitte nicht vorkommen. Wir beten für wachsende Gemeinden, aber wann wir wie viel Zeit investieren, das bleibt doch bitte uns überlassen. Wir möchten die Früchte des Reiches Gottes ernten, aber das Feld wollen wir oft nicht beackern. Vielleicht, weil es zu lange brach liegt. Und ich denke, jeder hat Bereiche in seinem Leben, wo er sich Wunder erhofft, aber wo Gott noch gar keinen Zutritt hat. Was möchtest du ernten? Möchtest du im Gebet Durchbrüche erleben, Prophetie ernten? Dann säe in dem Bereich. Investier dich ins Gebetsteam zum Beispiel. Möchtest du im Glauben weiterkommen? Schau, wo du dich im Glauben anderer investieren kannst. Okay, ich glaube, den Punkt habe ich deutlich gemacht. Also, Ernte braucht eine Saat. Eine bestimmte Ernte braucht eine bestimmte Saat. Aber das Ganze braucht auch Zeit. Jeder, der schon mal was angepflanzt hat, weiß, das kostet Zeit. Das geht nicht. Ich sehe, plopp, die Pflanze ist da. Ist leider keine da. Lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Diese Feldarbeit, ich rede jetzt nicht mehr von meinem Garten, sondern vom großen Stil, die ist nicht immer einfach. Du brauchst jede Menge Geduld und Ausdauer. Manche Pflanzen gehen vielleicht gar nicht erst auf. Wenn du Ermutigung säst, wirst du auch Ermutigung ernten. Aber das funktioniert nicht. Ich sähe Ermutigung und ich krieg Ermutigung zurück. Und noch eine Ermutigung und noch eine Ermutigung für mich. Wie schön. Sondern du ermutigst ständig. Überall, wo du bist, ermutigst du. Ich ermutige dich. Ich segne dich. Ich danke dir für deine Arbeit. Ermutigung, Ermutigung. Wenn du generell säst, spiegelst du Gottes Wesen darin wider. Du gibst freimütig, du gibst voller Freude. Das kann anstrengend sein. Und wenn du lange Zeit keine Ernte kriegst, obwohl du dauernd säst, kann es sein, dass du frustriert bist. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Du darfst frustriert sein, wenn du keine Ernte einfährst. Du darfst zu Gott schreien, du darfst ihn anklagen. In den Psalmen finden wir das immer wieder, dass Menschen frustriert sind. Auch Hiob ist frustriert. Der verflucht aus lauter Frustration heraus den Tag seiner Geburt. Wichtig ist dabei, dass du nicht resignierst. Du bist dazu aufgerufen, auch wenn keine Ernte eingefahren wird, dich weiter zu investieren und weiter zu säen, weiter Gutes zu tun, bis der Tag der Ernte da ist. In der Stelle vom Korintherbrief, die wir am Anfang gelesen haben, heißt es, wenn du so gibst, wenn du fröhlich gibst, dann wird Gott dich auch versorgen. Er schenkt dir, dem Sämann, Saat und Brot. Er versorgt dich also mit dem, was du zum Leben brauchst, das Brot, und darüber hinaus schenkt er dir noch deine Arbeitsgrundlage. Selbst wenn du keine Ernte einfährst und da nicht neue Körner rausgewinnen kannst, schenkt er dir neue Saat. Und das einfach so. Und du bist dazu aufgerufen, damit anständig umzugehen. Ihr kennt das Gleichnis von den Dienern, die die Talente bekommen. Da ist der eine Diener, der nur ein Talent bekommt und er sagt sich, dieses eine Weizenkorn hier, das bewahre ich auf, bis mein Herr wiederkommt. Und wenn er wiederkommt, dann kann ich sagen, Herr, schau mal, die Saat ist immer noch genauso schön wie vorher. Ist immer noch da, eins zu eins das Gleiche, was du mir gegeben hast. Da sagt die Bibel, dass Gott diesen Diener einen faulen und schlechten Verwalter nennt. Gott hat das Potenzial für Wachstum und Multiplikation gegeben. Und was hat dieser Diener gemacht? Er hat es einfach nur behalten. Gott will uns dahin führen, dass wir seine Prinzipien leben und in seinem Willen mit Freude säen. Also Ernte braucht Saat, Ernte braucht Zeit und Ernte braucht auch Arbeit. Jeder, der schon mal auf dem Feld geholfen hat, der weiß, wenn die Ernte ansteht, dann heißt das arbeiten. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Das heißt dreckig machen. Es ist egal, wie das Wetter ist, egal, ob es regnet, es ist egal, ob es 30 Grad draußen ist oder ein Schneesturm im Sommer auf einmal aufkommt. Es ist vollkommen egal, ob das Deo hält oder ob die Frisur sitzt. Anschließend bist du schmutzig, du bist verdreckt und du spürst Muskeln, von denen du nicht mal wusstest, dass sie existieren. Jetzt sagst du, wie Ernten ist anstrengend. Ich dachte, ich muss nur beten und die Ernte wird dann eingefahren. Ja. Nachdem du bereits viel Zeit und Energie ins Aussäen investiert hast, lange gewartet hast, musst du dich auch nochmal investieren und bei der Ernte bereit sein, Zeit und Kraft da reinzugeben. Du musst bereit sein, dich schmutzig zu machen. Das ist auch, wenn Gott dich zum Beispiel in die Ernte führt und du Menschen zu Jüngern machst. Das ist anstrengend, Menschen zu Jüngern zu machen. Sie dabei zu begleiten, dass sie im Glauben wachsen. Das ist anstrengend und das kostet Zeit. In 1. Mose steht, Saat und Ernte wird es immer geben. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Sowohl materiell als auch immateriell gilt das. Jetzt kann es sein, natürlich sein, dass du sagst, du bist ein guter Bauer, du machst das alles. Du bist treu, du säst regelmäßig und reichlich, du wartest geduldig, du bist bereit, dich bei der Ernte schmutzig zu machen und trotzdem bist du noch abhängig von äußeren Faktoren. Da kommt ein Schädling und macht dein ganzes Feld nieder. Eine Heuschrecke. Das kann passieren, dass du deine Aufgaben treu erledigst und trotzdem am Ende nichts erntest. Was hast du falsch gemacht? Gar nichts. Gar nichts hast du falsch gemacht und trotzdem ist alles weg. Das ist dann der Moment, in dem uns klar wird, wir brauchen den Schutz Gottes. Der erste Punkt bei diesem Prinzip von Saat und Ernte ist also noch nicht mal, dass du aussäen musst. Der erste Punkt ist, dass du akzeptieren musst, dass es Dinge gibt, denen du machtlos gegenüberstehst. Alleine kannst du nichts tun. Aus eigener Kraft heraus wirst du verlieren, immer wieder. Alles gehört Gott und wenn du das akzeptierst und dich ihm hingibst, wird er auch deine Felder beschützen. In Malachi 3 heißt es, ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den 10. Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Ich lasse es nicht mehr zu, dass Heuschreckenschwärme eure Felder und Weinberge kahl fressen und euch die Ernte verderben. Ich akzeptiere, dass alles Gott gehört und gebe als Symbolik dafür ihm den 10. zurück. Damit drücke ich aus, Gott, ich erkenne an, dass du der Herrscher bist. Ich möchte in deinem Reich leben und halte mich an deine Gesetze und Ordnungen. Das ist die Grundsatzentscheidung, die wir treffen müssen. Auf diesem Fundament aufbauend haben wir dann einen guten Boden, denn der Herrscher sagt uns, wo wir den finden. Wir haben das Saatgut, das wir vom Herrscher bekommen. Und wir wissen, unser Feld ist geschützt durch ihn. Wenn das gegeben ist, diese Entscheidung, dann können wir anfangen auszusäen und dort entsteht dann Multiplikation. Ich möchte dir jetzt ein wenig Zeit geben. Wir werden ein Lied hören und während des Liedes bitte ich dich, nimm dir die Zeit, über diese Entscheidung, über dein Fundament neu nachzudenken. Aber vor allem auch darüber, ob es Bereiche in deinem Leben gibt, die du von dieser Entscheidung ausklammerst. Felder, die schon lange brach liegen, weil du sie nicht beackern willst. wo du dir eigentlich aber trotzdem Ernte wünschst. Vielleicht hast du Felder, wo du dir früher mal Ernte gewünscht hast, dann aber ganz frustriert aufgegeben hast, das Feld zu bestellen. In Jeremia steht, fangt ganz neu an wie ein Bauer, der ein brachliegendes Feld zum ersten Mal wieder bestellt. Und wenn du sagst, du brauchst Hilfe, dann komm nach vorne, dann können wir gerne für dich beten. Lasst uns eine Zeit der Stille genießen.